SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag, da feiert unser Bundesland seinen 70. Geburtstag. Und zu Gast in Leute ist deshalb heute ein Mann, der das Land über viele, viele Jahre wesentlich mitgeprägt hat. Und zwar erst 9 Jahre lang als Kultusminister, dann 12 Jahre als Ministerpräsident. Herzlich willkommen, Bernhard Vogel.
Vielen Dank für die Einladung und einen herzlichen Glückwunsch, Rheinland-Pfalz. Das hätte vor 70 Jahren niemand gedacht.
Nee, hätte keiner gedacht damals, ne? Das war ein richtiges Kunstprojekt, darüber sprechen wir auch gleich noch intensiver. Sie sind heute Morgen aus Speyer gekommen, sind aber in Ihrem Leben ja viel rumgekommen. In Göttingen geboren, haben in München Abitur gemacht, waren nach Ihrer Zeit als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident noch Ministerpräsident in Thüringen, haben in Thüringen gelebt. Wenn jemand Sie heute fragt, woher kommen Sie, was antworten Sie da?
Also, ich komme aus München, denn meine ganze Familie und viele, viele meiner Vorfahren sind Münchner. Aber ich bin inzwischen zu einem Rheinland-Pfälzer, genauer gesagt zu einem Pfälzer geworden. Denn seit über 50 Jahren habe ich mein Standbein in Rheinland-Pfalz, in Speyer, wenn auch für 12 Jahre nur ganz selten aufgesucht wegen meiner Verpflichtung in Thüringen.
Aber Sie sind wieder zurückgekommen.
Zu Hause fühle ich mich heute in Speyer und in der Pfalz. Bei aller Sympathie für mein Geburtsland Niedersachsen, für das Land, wo ich aufgewachsen bin in Hessen, für das Land, in dem ich studiert habe, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Die Pfalz ist meine Heimat heute.
Was macht Rheinland-Pfalz für Sie so lebens- und liebenswert?
Also zunächst die Tatsache, dass ich fast 22 Jahre für dieses Land Verantwortung tragen durfte. Aber dann doch die Menschen, die hier leben. Und zwar natürlich die an der Mosel und die in Koblenz und am Rhein, aber ganz besonders die Pfälzer. Das ist schon eine eigene Rasse, die offen und ehrlich, gelegentlich auch etwas angenehm deutlich in ihren Bemerkungen ist und wo man leben kann und wo man andere leben lässt.
Und das weiß mir als Politiker vielleicht auch mal zu schätzen, wenn die Leute offener sind, ne?
In der Tat, ja. Sie sind unterschiedlich in den Regionen von Rheinland-Pfalz, aber inzwischen gibt es auch ein rheinland-pfälzisches Landesbewusstsein.
Wir werden gleich noch mehr über Ihre Geschichte, die ja eng mit der Geschichte von Rheinland-Pfalz verwoben ist, sprechen. Wir machen Anfang der Sendung mit unseren Gästen gerne ein kleines Spiel, um noch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren. Ich gebe Ihnen mal ein paar Satzanfänge vor und bitte Sie, die zu ergänzen, okay?
Jawohl.
Sonntags um 10 bin ich normalerweise
dem Besuch des Gottesdienstes wieder zu Hause.
Wenn ich mich zwischen einem Riesling aus Rheinhessen und einem Bier aus Thüringen entscheiden müsste, würde ich wählen?
Wenn ich großen Durst habe, das Bier. Wenn es mir besonders gut schmecken soll, den Wein.
Das ist eine sehr diplomatische Politikerantwort. Pfälzer Saumagen finde ich im Vergleich zu Thüringer Bratwurst.
Da muss ich leider bekennen, dass ich die Bratwurst im Grunde dem Saumagen noch vorziehe. Aber da man nicht immer das Gleiche essen kann, kann man ja wechseln zwischen Bratwurst und Saumagen.
Gibt es noch weitere wichtige Unterschiede zwischen Ihnen und Helmut Kohl?
In der Tat, eine langjährige, jahrzehntelange enge Verbundenheit, aber doch auch große Unterschiede. Er wollte nicht, dass ich Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz würde und er wollte auch nicht, dass ich nach Thüringen ging. Ich habe beides getan und unsere Freundschaft hat das keinen Abbruch getan.
Was ist denn so der charakterliche Hauptunterschied, würden Sie sagen?
Ja gut, ich würde sagen, Helmut Kohl ist von Geburt an ein Pfälzer. Ich bin es erst im Laufe meines Lebens geworden.
Ein politisches Vorbild war für mich
Konrad Adenauer.
Dass mein Bruder ein führender SPD-Politiker wurde,
ist zwar bedauerlich, ändert aber nichts an meiner Überzeugung, dass er seine Funktionen und Ämter vorbildlich ausgeführt hat.
Wenn ich mein Leben nochmal von vorne beginnen könnte,
würde ich mich auf einiges intensiver vorbereiten, würde beispielsweise ein bisschen mehr öffentliches Recht studieren, wenn ich wüsste, was ich später damit zu tun hätte. Aber insgesamt habe ich, weiß Gott, keinen Anlass, unzufrieden zurückzublicken.
Mein Ratschlag an die jungen Leute von heute?
Engagiert euch, beklagt nicht die Krisen, sondern krempelt die Ärmel hoch und versucht sie zu meistern.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
da wir 70 Jahre Rheinland-Pfalz feiern, lassen Sie uns gemeinsam mal ein wenig zurückblicken. Sie sind 1967 als Kultusminister nach Rheinland-Pfalz berufen worden vom damaligen Ministerpräsidenten Peter Altmaier. Jetzt war Rheinland-Pfalz ja ursprünglich ein reines Kunstprodukt der Alliierten gewesen, ungewollt von fast der Hälfte der Bürger. Als Sie nach Rheinland-Pfalz kamen damals, gab es da schon sowas wie eine rheinland-pfälzische Identität?
Sie hat sich in der Tat zu entwickeln begonnen. Am Anfang stand ein Befehl eines französischen Generals. Niemand ist gefragt worden. Und wenn wir gefragt worden wären, hätte es vielleicht auch keine Zustimmung zu dieser Gründung eines Landes aus der Retorte gegeben. Aber es ist das bleibende große Verdienst von Peter Altmaier, der ja 20 Jahre erster Ministerpräsident war, aus den Teilen ein Ganzes geformt zu haben. Dabei war eine ganz wesentliche Entscheidung, die Hauptstadt dieses Landes nach Mainz zu legen.
Von Koblenz,
wo es vorher war. Nicht nach Koblenz, obwohl er selbst mit Leib und Seele Koblenzer war. Das war eine ganz entscheidende Sache, dass er diesen Entschluss gefasst und durchgesetzt hat. Als ich kam, übrigens ja nicht erst als Kultusminister, sondern schon als Bundestagsabgeordneter 1965, als ich kam, war das Land zumindest gebildet und nicht mehr wegzudenken und nicht mehr in Frage zu stellen.
Aber wurde spöttisch als Land der Rüben und Reben
damals. Der Spiegel sprach von dem Land der Rüben und Reben, wo in den Täler die Meiler klimmen. Das ist uns lange angehangen, aber ich möchte schon meinen, als ich dann 1988 mein Ministerpräsidentenamt niedergelegt habe, war das Land ein gleichberechtigtes Glied unter den damals anderen 10 westdeutschen Ländern.
In Ihrer Zeit als Kultusminister erstmal, da haben Sie 2 ganz wesentliche Dinge gemacht. Einmal haben Sie die Universität Trier-Kaiserslautern gegründet, aus der später 2 Universitäten wurden. Da hatten Sie damals richtig hart zu kämpfen, weil viele keine zweite Universität in Rheinland-Pfalz wollten. Warum eigentlich nicht?
In der Tat, wenn ich auf etwas in meiner Zeit als Kultusminister bis heute stolz bin, ist es die Tatsache, dass wir die Idee entwickelt haben, und insbesondere die Idee einer Doppeluniversität. Diese Idee ist mir bei einer Reise durch Frankreich, wo es ein Beispiel dafür gibt, gekommen. Denn durch die Doppeluniversität konnten die Pfälzer Trier zustimmen und die Trierer Kaiserslautern zustimmen. Dass das später auseinandergehen würde, war für mich nicht zweifelhaft. Aber die Gründung gelang, und zwar in einer für die damaligen Verhältnisse unglaublich kurzen Zeit von nicht einmal einem Jahr. Wir brauchten dringend Lehrer. Und wir wollten nicht, dass die Studenten aus dem Moselgebiet und aus der Westpfalz an den Rhein zum Studium gingen und nicht mehr zurückkehrten. Und deswegen war das die wichtigste Aufgabe, so rasch wie möglich Abiturienten die Möglichkeit zu geben, Lehrer zu werden. Denn wir hatten ja das Schulsystem umgestellt.
Das war nämlich Ihre nächste Aufgabe. Ne? Sie haben das Schulsystem richtig gründlich reformiert, die sogenannten christlichen Konfessionsschulen abgebaut, stattdessen Grund- und Hauptschulen gefördert. Man kann sich das heute ja kaum mehr vorstellen. Es gab damals in Rheinland-Pfalz Unmengen von zum Teil sehr kleinen christlichen Konfessionsschulen, in denen Protestanten und Katholiken getrennt voneinander unterrichtet wurden. Wie kam das?
Das hat Tradition gehabt in einem Teil von Rheinland-Pfalz. Und es ist nicht ganz unverständlich, dass auf dem Trümmerhaufen 1945 viele zunächst das, was die Nazis verboten hatten, wiederherstellen wollten. Das war der Impuls damals, aber 20 Jahre später. war es dringend notwendig, die christliche Simultanschule zu schaffen. Ein schwieriger Prozess, die Verfassung musste dafür geändert werden. Und es war auch die Voraussetzung dafür, die alte Volksschule abzuschaffen und stattdessen Grundschulen und Hauptschulen zu schaffen. Und gleichzeitig gab es noch ganz wenige Realschulen damals und vor allem sehr wenige Gymnasien. In die damalige Zeit fällt die Umstellung zur christlichen Gemeinschaftsschule, fällt die Einrichtung der Hauptschule, fällt der Ausbau des Realschulwesens und fällt eine Vervielfachung der Gymnasien im Land. Und das alles im Schatten, das Wort ist nicht ganz richtig, der 68er, das heißt der kochenden und brodelnden Situation an unseren Universitäten, auch an der Universität Mainz, die übrigens nicht ganz unverständlicherweise ganz dagegen war, dass eine weitere Universität gegründet wurde, weil sie sagte, das geht auf unsere Kosten. Und ich habe dem das Argument entgegengesetzt, wenn in einer Familie das zweite Kind auf die Welt kommt, wird die Liebe zum ersten nicht geringer.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Vogel, wir springen mal kurz ins Jahr 1976, als der damalige CDU-Fraktionschef Kurt Böckmann das Ergebnis einer Kampfabstimmung zwischen Ihnen und dem damaligen Finanzminister Wilhelm Gaddum bekannt gab.
Für Herrn Dr. Vogel wurden 34 Stimmen abgegeben, auf Herrn Gaddum entfielen 20 bei insgesamt 55 abgegebenen Stimmen der Fraktion. Die Landtagsfraktion legt Wert darauf, dass diese Wahlentscheidung überhaupt keine Deutungen zulässt. Dies ist der Kandidat der Christlich-Demokratischen Union, der Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, der geschlossen im Rheinland-Pfälzischen Landtag von dieser Landtagsfraktion vertreten wird.
Herr Vogel, Sie schmunzeln immer noch, wenn Sie diese Worte hören. Sie hatten sich damals durchgesetzt gegen den Kandidaten, den Helmut Kohl eigentlich als seinen Nachfolger sehen wollte. Und das war schon zum zweiten Mal, dass Sie sich gegen den Kohl-Kandidaten durchgesetzt hatten. Also, 2 Jahre vorher hatten Sie sich gegen Heiner Geißler durchgesetzt.
Dieser Entscheidung von 1976 ist in der Tat vorausgegangen, die Entscheidung um die Nachfolge von Helmut Kohl als Landesvorsitzender der CDU 1974.
Er wollte Heiner Geißler, ne?
Da war es, gab es eine außerordentlich heftige, die Partei in bemerkenswerten Weise bewegende Auseinandersetzung zwischen Heiner Geißler und mir. Und ich muss nach Jahrzehnten sagen, das Erfreuliche ist, dass wir trotz der Heftigkeit der Auseinandersetzung bis zum heutigen Tag Freunde geblieben sind. Für mich war eigentlich die Wahl zum Landesvorsitzenden die Vorentscheidung, dass wenn Helmut Kohl einmal nach Bonn gehen würde, ich ihm auch nachfolgen würde im Amt des Ministerpräsidenten.
Hat es Sie dann nicht umso mehr geärgert, dass er einen anderen Kandidaten wollte?
Insofern war die Entscheidung von 1976 für mich nicht so umkämpft und auch nicht so überraschend. Natürlich, das will ich ausdrücklich sagen, Helmut Kohl hat übrigens nicht kämpferisch öffentlich für Herrn Kollegen Gaddum Partei ergriffen, sondern es wusste nur jeder, dass er Gaddum wollte. Und jetzt muss ich mal sagen, beide Kandidaten, Geißler wie Gaddum, ehren ja auch den Gewinner. Johann Wilhelm Gaddum war ein ganz hervorragender Finanzminister, übrigens danach auch noch in meiner Regierung und in meinem Kabinett. Insofern war die Auseinandersetzung zwar heftig und für mich zum Schluss erfolgreich, aber es sind keine Feindschaften daraus entstanden.
Auch nicht zu Helmut Kohl. Es wäre menschlich ja verständlich gewesen, dass Sie es ihm nachtragen, dass er zweimal einen anderen Kandidaten gewollt hätte.
Ja, das ist der Fall und das hat sich ja dann viele Jahre später auch noch einmal bei der Auseinandersetzung um Thüringen wiederholt. Dort war seine Überlegung, Rudi Geil zu bitten, nach Thüringen zu gehen, was aber die CDU-Freunde aus Thüringen nicht wollten. Aber auch hier muss ich wieder sagen, auch Rudi Geil war ja ein höchst erfolgreicher, ehrenwerter und in meinem Gedächtnis lebendig gebliebener Kollege.
trotzdem, das Verhältnis, das Sie zu Helmut Kohl dann hatten, würden Sie das als, wirklich als Freundschaft bezeichnen?
Ja, ich kenne Helmut Kohl seit Studententagen. Ich weiß noch, als ich beim Bunsen-Denkmal in Heidelberg mit Kollegen zusammenstand und auf einer grünen Lambretta ein grad gewachsener, sehr großer Student vorbeifuhr und meine Kollegen sagten, das ist der Helmut Kohl, der wird mal Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Seit dem Tag kenne ich ihn.
Weil ihn so eine Ära von Macht damals schon umgab?
Nein, oder? Weil er eben herausragte und weil er, ich habe ihn dann auch in Seminaren, wir haben ja Fächer gemeinsam gehabt, er hat im Hauptfach Geschichte, ich Politik, er im Nebenfach Politik, ich im Nebenfach Geschichte. Wir haben uns auch da semesterweise begegnet. Da ist noch keine Freundschaft, aber eine gute Kollegenschaft entstanden. Und dass ich Kultusminister wurde im Kabinett Altmaier, war nicht Altmaiers Wunsch, sondern Kohls Ziel. Das muss ich ausdrücklich sagen. Und darum hat sich bewährt, dass er eine Freundschaft über Jahrzehnte halten kann, auch wenn man nicht immer in allem übereinstimmt, sondern unter Umständen sogar konträre Meinungen hat. Und für Helmut Kohl spricht noch ein weiteres. Nachdem die Entscheidungen gefallen waren, hat er sie von einer auf die andere Stunde akzeptiert. Er hat mich hier als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und erst recht später als Ministerpräsident in Thüringen zu jeder Zeit unterstützt, so gut er nur konnte.
Seine zweite Frau Maike Richter scheint ja seine Kontakte zur Außenwelt sehr zu begrenzen. Haben Sie heute noch Kontakt zu ihm?
Es ist sehr schwierig, denn er befindet sich ja in einem sehr schwierigen gesundheitlichen Zustand. Und es bedrückt mich, dass gerade dieser vitale, kräftige, aussagekräftige Mann eine solche Lebensphase durchleben muss. Aber das muss man akzeptieren, so schmerzhaft es auch ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Vogel, lassen Sie uns mal über einige Ereignisse aus Ihrer Zeit als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz sprechen. In immerhin 12 Jahre von 1976 bis 1988. Auf was sind Sie im Rückblick am meisten stolz?
Also sicher muss ich als erstes nennen, dass die Gründung zunächst der Doppeluniversität, aber letztlich der zwei Universitäten Trier und Kaiserslautern gelungen ist.
Aber das war ja noch als Kultusminister. Ne?
Angefangen als Kultusminister, aber dann doch als Ministerpräsident, begleitet.
Mhm.
Zweitens, das Monopol des öffentlich-rechtlichen Rundfunks war nicht mehr zu halten, nachdem die Technik, die Zahl der Kanäle, auf denen gesendet werden konnte, erhöht hat. Und die heftige Auseinandersetzung um das Aufbrechen dieses Monopols, Auseinandersetzung mit den Ministerpräsidentenkollegen, etwa mit dem hessischen, Herr Börner wollte Störsender an der hessisch-rheinland-pfälzischen Grenze aufstellen, dass das gelungen ist, ist, glaube ich, ebenfalls zu erwähnen.
Das war 84, glaube ich, ne? Da haben Sie das Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen gegründet.
Es gab den sogenannten Urknall von Ludwigshafen. Das heißt, die erste Sendung, die damals gelaufen ist. Und schließlich würde ich drittens doch ganz gern die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda nennen, die wir begründet haben und die erfreulicherweise nach 35 Jahren noch besteht, sich wandelt und verändert, aber noch besteht.
Das war damals insofern ja auch was Besonderes. Städtepartnerschaften gab es, aber eine Partnerschaft zwischen einem Bundesland und einem afrikanischen Land.
Ja, und die Idee, eine Graswurzelpartnerschaft zu entwickeln, das heißt nicht eine Partnerschaft zwischen den Staatsführern, die mussten miteinander in Verbindung treten, damit Austausch möglich wurde. Aber von Gemeinde zu Gemeinde, von Pfarrei zu Pfarrei, von Rotary Club zu Rotary Club, das war unsere Idee. Und deswegen ein Land vergleichbarer Größe, ein Land in unserem Nachbarkontinent Afrika. Und dass das aufgegriffen wurde, dass ich es noch erlebt habe, dass mich ein ruandischer Bürgermeister frug, sagen Sie, in welchem Teil von Rheinland-Pfalz liegt eigentlich Deutschland? ein Beleg dafür, dass diese Partnerschaft gelungen ist Und ich bin dankbar, dass sie bis heute lebendig fortbesteht.
Sie waren ja selbst aber, auch in Ruanda, nehme ich mal an.
Ja, x-mal, selbstverständlich. Aber um mich nicht auf die Punkte zu beschränken, dass es uns gelungen ist, das Hambacher Schloss wach zu küssen. Also 1982 zum ersten Mal wieder das Hambacher Schloss in seine historische Bedeutung zurückzuführen, die Villa Ludwigshöhe zu kaufen, den Zuckmayer-Preis zu stiften, dass Kreisbereisungen heute eine Selbstverständlichkeit sind, die ich begonnen habe und dreimal, also insgesamt 105 Kreisbereisungen gemacht habe, dass der Rheinland-Pfalz-Tag begonnen worden ist, der erste in Koblenz und dann durch das ganze Land, dass es einen Landesorden gibt. Das sind so Dinge, an die ich gerne zurückdenke, wobei ich nicht leugnen will. Es gibt auch Dinge, die nicht gelungen sind.
Was zum Beispiel?
Ja, beispielsweise Mülheim-Kärlich. Das Kernkraftwerk ist ein paar Monate am Netz gewesen, aber nicht lange. Und außerdem, das weiß kein Mensch mehr, es gab mal ein paar Monate, haben wir ernsthaft überlegt, in Hambuch-Illerich, oben in der Eifel, ein Wiederaufbereitungswerk für atomare Brennstäbe zu gründen.
Ich glaube, die Eifelaner sind Ihnen dankbar, dass daraus nichts geworden ist.
Ja, ich will nur darauf hinweisen, manches gibt es, worauf ich stolz bin, aber es gibt auch Dinge, die nicht gelungen sind. Zum Teil, Gott sei Dank, nicht gelungen sind.
Kann man vielleicht mit 85 Jahren heute im Rückblick auch mit Gelassenheit betrachten.
Noch bin ich 84.
Entschuldigung, jetzt habe ich Sie noch älter gemacht. Ein Albtraum für Sie war sicherlich das schreckliche Flugzeugunglück auf der US-Airbus Rammstein bei der Flugschau 88. 70 Tote, etwa 1000 Verletzte. Sie sind gleich, als Sie vom Unglück erfahren haben, dorthin. Können Sie sich noch an die Bilder erinnern, die sich Ihnen dort geboten haben?
Also, das war mit Abstand der dunkelste Tag meiner ganzen Tätigkeit hier in Rheinland-Pfalz. Dieser Sommersonntag in Rammstein. Ich war in Bad Ems bei einer ganz anderen Veranstaltung und bin sofort mit Hubschrauber und allem, was möglich war, nach Rammstein. Und mir ist bis heute unvergessen, da waren riesige Wiesen, auf denen Tausende von Autos geparkt hatten. Als ich eintraf, waren die Lebenden natürlich schon abgefahren, aber es standen noch einige Dutzend von Autos der Toten. Dieser Eindruck hat sich bei mir bis heute festgesetzt und ich muss sagen, der Tag von Rammstein 1988 und der Tag am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 2002 sind die schwierigsten Tage meiner Amtszeit gewesen.
Das war der Amoklauf in Erfurt.
Das war der Amoklauf in Erfurt, wo ein ehemaliger Schüler, 16 Lehrer, einen Polizisten und zwei Mitschüler erschossen hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Vogel, wir hatten ja gerade über Ihre Zeit als Ministerpräsident gesprochen, über das schreckliche Unglück bei der Kunstflugschau in Rammstein 88. Im selben Jahr, und zwar im November 88, ereignete sich eine persönliche Katastrophe für Sie. Hans Otto Wilhelm, damals Umweltminister und ein innerparteilicher Konkurrent, wurde auf dem Koblenzer Landesparteitag zum neuen Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen CDU gewählt, obwohl Sie das Amt behalten wollten. Und dann kam Ihre Reaktion.
Ich habe eine Niederlage erlitten. Ich werde daraus die Konsequenzen ziehen. Ich bin am 2. Dezember 1976 zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 2. Dezember 1988 wird mein letzter Arbeitstag sein. Meine Damen und Herren, Gott schütze Rheinland-Pfalz.
Ja. Denkwürdige Worte, Herr Vogel. Aus Ihrer heutigen Sicht, haben Sie damals überreagiert, indem Sie das Ministeramt geschmissen haben, nur weil Sie den Parteivorsitz verloren hatten?
Nein, die Konsequenz war meines Erachtens zwingend notwendig. Man kann ein Land nicht regieren, wenn man das Vertrauen seiner eigenen Partei nicht mehr hat. Ich wäre ein Ministerpräsident mit abgeschlagenen Armen gewesen. Und das konnte man dem Land nicht zumuten und das dürfte ich auch mir nicht zumuten. zumal ich das ja vorher auch sehr eindeutig und klar angekündigt hatte.
Man muss sich die Situation damals mal vor Augen halten, weshalb es zu dieser Unzufriedenheit innerhalb der CDU kam. Die Partei hatte in Rheinland-Pfalz dreimal die absolute Mehrheit bekommen. Einmal bei Kohl, zweimal bei Ihnen. Und dann hat es bei der Wahl 87 in Anführungsstrichen nur zur großen Koalition mit der FDP gereicht. Aus heutiger Sicht wirklich grotesk. Hatten Sie diese brodelnde Unzufriedenheit innerhalb der eigenen Partei unterschätzt?
Also zunächst ist es ein Hochgenuss für jeden Kandidaten, wenn seine Partei die absolute Mehrheit erreicht. Und ich war sehr stolz, dass ich sie zweimal erreicht habe. 1987 haben wir sie zwar verfehlt, aber wir hatten eine Position, wo es keine Regierung gegen uns gab. Es gab keine Mehrheit für SPD und FDP, sondern nur für uns mit der FDP. Das heißt, wir blieben an der Regierung und kehrten zu einer Form des Regierens zurück, wie wir sie Jahrzehnte zu Altmaiers Zeiten und zu Anfang auch zu Kohls Zeiten schon hatten, nämlich einer Koalition mit der FDP. Dass das Ergebnis 87 nicht mehr die absolute Mehrheit hatte, hatte zwei Gründe. Die Stationierung von Mittelstreckenraketen auf rheinland-pfälzischem Boden hat den Wahlkampf mehr beherrscht als alle Schul- und Wirtschaftsfragen von Rheinland-Pfalz. Und zweitens war durch den nicht in Deutschland entstandenen, aber für uns folgenschweren Glykol-Skandal eine große Verwirrung und große Sorgen bei den Landwirten eingekehrt. Es gab also Gründe für das schlechte Ergebnis und es gab keinen Grund, das sage ich auch heute noch, für diesen Versuch einer Revolte, die dann erfolgreich war in Koblenz, aber dazu geführt hat, wie man leider sagen muss, dass auch nach 29 Jahren die Freunde meiner Partei nicht wieder in den Mainzer, in die Staatskanzlei in Mainz eingezogen sind.
Ja, die wurden dann von der SPD drei Jahre später abgelöst als Regierungspartei, damals undenkbar für ein schwarzes Kernland.
Herr Scharping hat gewonnen, aber die CDU hat ganz erheblich dazu beigetragen, dass er gewonnen hat.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Man ist ja nicht nur Politiker, sondern auch Mensch. Haben Sie damals nicht gedacht, so, das habt ihr jetzt davon, dass ihr so mit mir umgegangen seid?
Nein, 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 nein. Dafür war mir die Sache viel zu ernst. Und dieses immer wieder zitierte Schlusswort, Gott schütze Rheinland-Pfalz, war ja keine vorbereitete Statement, sondern kam aus dem Herzen nach über 22 Jahren Einsatz für dieses Land, Tag und Nacht, hing mir das Land natürlich am Herzen. Und so habe ich den Satz damals formuliert. Ich habe nicht gedacht, dass kein anderer Satz von mir häufiger zitiert werden würde als dieser.
Wie lange haben Sie nach 88 gebraucht, um mit diesem Geschmerz, mit diesem Gefühl von der eigenen Partei hintergangen worden zu sein, fertig zu werden?
Also meine Erfahrung ist, dass Wunden heilen, aber Narben bleiben. Dass das 1988 zu diesem Ergebnis kam, ist doch heute für mich schmerzlich, selbst wenn ich natürlich im November 1988 bei Gott nicht wusste, wie es mit Deutschland und erst recht mit mir weitergehen sollte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Vogel, wir hatten uns gerade darüber unterhalten, dass Ihre Partei, nachdem Sie als Ministerpräsident zurückgetreten sind, bei den nächsten Wahlen verloren hat. Für Sie selbst ging es ganz überraschend weiter. Sie haben im März 89 den Vorsitz der CDU-nahen Adenauer-Stiftung übernommen und sind dann am 9. November 89 von der deutschen Einheit überrascht worden. Sie waren witzigerweise ausgerechnet an der Seite von Helmut Kohl, als dieser über den Mauerfall informiert wurde. Wie kam das?
Also Helmut Kohl hat eine sehr schwierige Reise nach Polen unternommen und mich gebeten, mitzureisen, weil ich dann inzwischen Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung war und wir aus Anlass seines Besuches eine Außenstelle in Warschau eröffnen wollten. Und an demselben Tag, wo wir ankamen, beim Abendessen beim Ministerpräsidenten Masowiecki, fiel mir auf, dass Unruhe herrschte und ständig Zettel reingereicht wurden. Und dann hat sich bald herausgestellt, was in Berlin passiert war. Und wir waren ausgerechnet in Warschau. Helmut Kohl ist dann am nächsten Morgen nach Deutschland zurückgeflogen, was damals sehr schwierig war. Man durfte nicht über die DDR fliegen. Er musste über Schweden, über Skandinavien nach Hamburg und musste dann mit einem amerikanischen Hubschrauber nach Berlin gebracht werden. Und wir sollten bleiben. Wir sind auch geblieben und haben aber unter uns gesagt, er kommt nie zurück. Aber er kam am Tag darauf wieder zurück und unsere Reise ist fortgesetzt worden. Trotzdem, es ist erfreulich, dass wir diesen Tag erlebt haben. Aber es schmerzt mich bis heute noch ein bisschen, dass ich nicht dabei gewesen bin.
Wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, in nur 2 Jahren wirst du selbst Ministerpräsident eines dieser 9 Bundesländer, nämlich von Thüringen.
Den hätte ich gebeten, einen Arzt aufzusuchen und sich auf seinen Gesundheitszustand untersuchen zu lassen.
Dass sie es wurden, kam so. Der damalige CDU-Ministerpräsident Josef Duschatz musste unter Druck aus den eigenen Reihen zurücktreten und man wollte dort Sie. Wie haben Sie das erfahren?
Es gab 2-3 Tage nach dem Rücktritt von Duchatsch die ein oder andere Diskussion. Während einer Sitzung des Verwaltungsrats des ZDF hier in Mainz rief mich der CDU-Vorsitzende von Thüringen, Herr Böck, an und frug mich, ob ich bereit sei. Ich habe mich zurückhaltend geäußert und 2 Tage später mit Helmut Kohl vereinbart, ich bleibe an der Spitze der Stiftung. Helmut Kohl hatte recht. Die Stiftung stand vor völlig neuen Aufgaben in den vom Kommunismus befreiten Ländern. Ich wurde dort gebraucht, das war schon richtig. Aber ich hatte auch den sicheren Eindruck, Helmut Kohl dachte an jemand anderes. Und deswegen habe ich am Sonntagabend vereinbart, ich trete nicht an. Und bin am nächsten Tag nach München gefahren zu einer Sitzung mit der Hans-Seidel-Stiftung. Und beim Mittagessen wurde ich ans Telefon gerufen. Und Helmut Kohl erklärte mir, man säße im Kanzleramt zusammen, die Freunde aus Thüringen, der damalige Generalsekretär Volker Rühe und er. Und man habe sich nur auf mich verständigen können. Ich möchte doch bitte unverzüglich nach Erfurt fahren. Ich war offensichtlich etwas blass und auch etwas überrascht, als ich an den Tisch zurückkehrte. Aber nach der Suppe bin ich tatsächlich gefahren und am späten Nachmittag, am frühen Abend in Erfurt eingetroffen, ohne Schlafanzug und ohne Zahnbürste.
Ministerpräsident sind Sie trotzdem geworden. Kannte die normale Bevölkerung in Thüringen Sie denn?
Bitte?
Kannten denn die normalen Leute von der Straße in Thüringen?
Nein, doch. Also die normalen Leute kannten mich, weil sie Mainz bleibt Mainz gesehen hatten. Da bin ich immer wieder drauf angesprochen worden. Nein, man kannte mich schon. Das Schwierige war nur, ich kannte die Thüringer nicht. Sie müssen sich vorstellen, als ich kam, kannte ich 5 Thüringer mit Namen. Und bilden Sie mal eine Regierung, ohne dass Sie die Leute kennen. Hier in Rheinland-Pfalz war es selbstverständlich, dass sie jeden manchmal seit Jahrzehnten kannten, seinen Lebensweg genau wussten. Ich musste erst einmal jeden bisherigen Minister zu mir bitten, ihn nach seinem Ressort fragen, ihn fragen, wer er ist und vor allem klären, ob er ohne jede Verstrickung in die Stasi-Szene gewesen ist.
Also sie mussten auch personell
und das alles innerhalb von wenigen Tagen. Und das war in der Tat die erste große Schwierigkeit, aber insgesamt war Thüringen das größte Abenteuer meines Lebens. Noch abenteuerlicher als manches, was ich in Rheinland-Pfalz erlebt habe.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Bernhard Vogel, einst Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, danach von Thüringen. Wir haben gerade über Ihre Thüringer Zeit, über die schwierigen Anfänge gesprochen. Was war denn so schwierig am Anfang? Ich glaube, Sie haben noch nicht mal richtig telefonieren können.
Also, zunächst gab es das Land ja gar nicht mehr. Das war ja in der DDR 1952 aufgelöst worden. Man musste ja erst wieder eine Landesverwaltung aufbauen, ein gegliedertes Justizwesen in der Schule musste sich fast alles ändern. Es wimmelte von Lehrern in Marxismus-Leninismus, aber es gab keine Englischlehrer. Das schwierigste Problem überhaupt war der Umbau der sozialistischen Planwirtschaft in soziale Marktwirtschaft und die damit verbundene zunächst katastrophal hohe Arbeitslosigkeit. Das war sicher das schwierigste Problem, aber von allen Seiten schlugen die Wogen über uns zusammen, weil auf die Begeisterung und Freude der ersten Monate ein dunkles, tiefes, steiniges Tal folgte, das durchschritten werden musste.
Sie haben ja auch ein paar absurde Sachen erlebt. Ich habe gelesen, Sie mussten zum Beispiel einen Minister entlassen, weil er irgendwie in einem Kiosk Hundeshampoo und Pornohäftchen geklaut hatte. Stimmt das?
Ja, erstaunlicherweise war ich gerade auf einer Dienstreise in Washington, als mich in einem Taxi diese Nachricht erreichte. Schauen Sie, in der Bundesrepublik waren 1945 Männer und Frauen in die Verantwortung gekommen, die Erfahrung mit Demokratie, mit der Weimarer Demokratie hatten. In der DDR 1989 war niemand, der schon zuvor einem Parlament angehört hatte, einem frei gewählten Parlament angehört hatte oder eine verantwortliche Tätigkeit hatte. Es ist zu bewundern, wie viele bereit waren, Landräte zu werden, ohne zu wissen, was das ist, oder in Regierungsfunktionen zu gehen, dass das auch da und dort einmal nicht gelungen ist, ist richtig, aber bewundernswert ist, wie oft es gelungen ist. Ich erinnere mich an einen Landrat, der 1990 angefangen hat und noch heute im Amt ist. Ich erinnere mich daran, dass mein Landwirtschaftsminister am Ende der Tage zum amtsältesten Minister in der Bundesrepublik Deutschland gehörte. Das ist beachtlich, dass einer auch Hundeschampoos geklaut hat, muss man allerdings auch in Kauf nehmen.
Jetzt sind Sie nicht nur der einzige Politiker, der es geschafft hat, Ministerpräsident zweier Bundesländer zu sein. Sie sind auch der einzige, der einen Bruder hat, der es ebenfalls zum Spitzenpolitiker gebracht hat. Und zwar zum Spitzenpolitiker einer anderen Partei, der SPD. Ihr Bruder Hans-Jochen Vogel war sogar mal SPD-Kanzlerkandidat. Er ist der Ältere. Wie oft hat er Ihnen gesagt, Junge, du bist in der falschen Partei?
Also zunächst, dass ich in zwei Ländern Ministerpräsident war, ist nicht mein Verdienst, sondern ist die Folge einer ganz und gar ungewöhnlichen Situation nach 1989.
Aber trotzdem einzigartig.
Und aus diesem Grund hoffe ich, dass ich ein Unikat bleibe, dass sich eine solche Situation nie wiederholt. Jetzt, was meinen Bruder betrifft, so will ich zunächst einmal sagen, das war viel weniger spannend, als allgemein vermutet wird. Mein Bruder kam 1945 als 19-Jähriger aus dem Krieg zurück. Alles lag in Trümmern und er fand in Kurt Schumacher, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratie, die als einzige Partei überlebt hatte, eine charismatische Figur, die ihn begeistert hat. Ich war 1945 12 Jahre alt. Ich habe politisch zu denken angefangen, da war Konrad Adenauer Kanzler und er hat mich fasziniert. Und deswegen ist es nicht so ganz überraschend, dass mein Bruder sich in der Situation von 45 der SPD und ich in der Situation von 50, 55 mich dann später der CDU angeschlossen
habe. Hat der Bruder denn Vorbild für Sie auch?
Wir sind bis heute in fast allen Dingen unterschiedlicher Meinung, aber stets einer Gesinnung. Wir finden, dass das Grundgesetz, dass die demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland es rechtfertigt, sich für diese Ordnung einzusetzen. Und meinem Bruder muss ich bescheinigen, dass er zwar leider nach meiner Meinung in der falschen Partei ist, er sagt das Gleiche von mir, dass er aber die Ämter in seiner Partei vorbildlich erfüllt hat. Ich muss ausdrücklich sagen, er hat seine Pflicht getan. Und als er Kanzlerkandidat wurde, fand ja die Bundestagswahl, die kurzfristig ausgerufen wurde, am gleichen Tag wie die Landtagswahl hier in Rheinland-Pfalz statt, 1983. Und unsere Vereinbarung, nicht als doppelte Lottchen aufzutreten, war nicht einzuhalten, denn er musste als Kanzlerkandidat natürlich in Rheinland-Pfalz genauso auftreten wie ich. Und damals hat die Junge Union den schönen Aufkleber erfunden: Mein Vogel heißt Bernhard.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Vogel, ist es Ihrer Ansicht nach heute schwieriger geworden, Politik zu machen als früher?
Also, anders ist es geworden. Aber ich sympathisiere nicht mit den Leuten meiner Generation, die sagen, früher war alles besser. Diese Verklärung der Vergangenheit teile ich nicht. Es ist anders geworden, in Teilen wohl auch schwieriger, aber in Teilen ist es auch leichter geworden. Ich nehme ein ganz praktisches Beispiel. Die Erschlossenheit des Landes mit Verkehrswegen von Rheinland-Pfalz erlaubt jedem Abgeordneten, am selben Abend noch nach Hause oder zu seinem Ortsverband zu kommen. Das war zu Beginn meiner Zeit undenkbar. Also die junge Generation, die Parteimitglied wird, wird das in der Regel nicht mehr aus Tradition, weil der Vater oder die Mutter das auch war, sondern weil sie selbst tatsächlich sich engagieren will. Wir haben weniger Mitglieder, aber engagiertere Mitglieder. Und deswegen die Krisen, die uns gegenwärtig belasten in der ganzen Welt, müssen ernst genommen werden. Aber es muss daran erinnert werden, dass es früher schon Krisen gab, die wir gemeinsam doch am Ende bewältigt haben. Und dass man den heutigen jungen Generationen Mut machen sollte, dass ihr das auch gelingen wird.
Die Europäische Union lag Ihnen ja in Ihrer aktiven Zeit als Politiker immer ganz besonders am Herzen. Setzen Sie wirklich darauf, dass auch die aus Ihrer aktuellen Krise gestärkt hervorgehen wird, trotz Brexit, trotz dem, wie ich finde, peinlichen Versagen der EU, was eine einheitliche Flüchtlingspolitik betrifft, trotz der hohen Verschuldung einiger EU-Länder?
Also Europa befindet sich, die Europäische Union befindet sich in einer sehr schwierigen Situation und Verfassung. Aber Europa ist für uns lebensnotwendig, weil Europa für Frieden und weil Europa in der Zukunft für Wohlstand steht. Wir müssen alles tun, dieses Europa aus der Krise herauszuführen. Und es gibt ja gelegentlich auch gute Nachrichten. Dass wir es nicht mit Frau Le Pen in Frankreich zu tun haben, macht uns diese Aufgabe leichter. Der Brexit macht sie uns schwerer und auch andere Entwicklungen. Aber ich bin ganz sicher, Europa wird eine Zukunft haben, wenn wir nicht nur fragen, was bringt es uns, sondern auch fragen, was müssen wir tun, damit Europa erfolgreich wird.
Gehört bedingungsloser Optimismus zur Grundausstattung jedes Politikers?
Ja, wobei ich aber Realismus für noch wichtiger halte. Adenauer hat einmal gesagt, wir müssen mit den Menschen leben, wir kriegen keine anderen. Das ist ein anderes Wort für Realismus. Wir dürfen uns nicht in eine Welt hineinträumen. Und natürlich zu dem Realismus, so ist es, muss auch gehören und wir wollen einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass es besser wird, an welcher Stelle auch immer.
Also, ich glaube, uns ist allen klar geworden, Sie haben auch mit 84 noch viel zu sagen. Eigentlich wären Sie ja im wohlverdienten Ruhestand, aber Sie sind trotzdem noch sehr gefragt für Vorträge, Diskussionsrunden und so weiter. Wie viel Zeit haben Sie denn, Herr Vogel, sich ganz einfach mal an der Schönheit von Rheinland-Pfalz zu erfreuen, sprich ganz privat zum reinen Vergnügen schöne Orte hier im Land aufzusuchen und zu genießen?
Verehrte Frau Hein, da ist die Antwort nun wirklich schwierig. Denn einerseits drängen mich Freunde immer, mich mehr zurückzuhalten, weniger zuzusagen. Andererseits sage ich eben dem Südwestradio nicht gerne ab, wenn eine charmante Dame mich einlädt. Oder sage ich Frau Glöckner nicht gerne ab, wenn sie den Vorschlag macht, das oder jenes zu machen. Ich muss noch lernen, etwas konsequenter zu sein und zu sehen, dass eine Zusage, die ich heute für den Herbst gebe, wenn ich es erlebe, plötzlich Realität wird und vorbereitet werden muss.
Also aber zu wenig sich, Zeit für die
man
schönen
Man kann
Dinge.
Sich ja auch auf Reisen nach Mainz der Schönheit, über die Schönheit der rheinland-pfälzischen Landschaft freuen.
Lieber Vogel, ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Diese beiden DVDs hier nämlich, mit deren Hilfe Sie Rheinland-Pfalz garantiert sehen können wie noch nie, quasi aus der Vogelperspektive, aber nicht nur. Anlässlich von 70 Jahren Rheinland-Pfalz haben wir von SWR1, nämlich unter dem Motto SWR1 hebt ab, 70 spektakuläre Multikopterfilme über kleine und große Orte in unserem Bundesland gedreht. Die ersten 30 reiche ich Ihnen jetzt mal rüber, die sind auf diesen beiden DVDs drauf. Die nächsten 40 kriegen Sie, wenn Sie abgedreht sind, postwendend nachgeliefert. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Neuentdeckung von Rheinland-Pfalz aus einer einzigartigen Perspektive und alles Gute. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für Leute.
Vielen herzlichen Dank und ich kann nur hinzufügen, alles Gute für die Zukunft dieses Landes.
Dankeschön.